Eine Frage an alle Eltern. Und ich hoffe, ich beschäme jetzt keine Kinder. Wer von euch hat ein Kind, das schon mal geklaut hat? Kein einziger. Okay, also wer von euch hat ein Kind, das schon mal geklaut hat? Kann auch ein erwachsenes Kind sein mittlerweile, ja? Okay, dann eine Frage an alle die Eltern, deren Kind geklaut hat. Habt ihr dann die Kindschaft aufgelöst? Wahrscheinlich schon, oder? Ne, weil hat er was falsch gemacht. Nein, okay. Dann versuchen wir es damit. Welches eurer, oder hat schon mal ein Kind von euch gelogen? Irgendjemand? Okay, habt ihr die Kindschaft aufgelöst? Nicht aufgelöst, okay. Ist eure Sache, ja. Okay, hat jemand von euch ein Kind, das dich schon mal beschimpft hat? Okay. Aber dann habt ihr gesagt, so, jetzt ist Schluss, ne? Jetzt Kindschaft aufgelöst? Auch nicht? Okay. Warum denken wir dann manchmal so von Gott? Warum denken wir manchmal, Gott ist so? Ist das nicht komisch? Also ich meine, ich verstehe Gott als das ultimative Gute. Richtig? Das heißt, alles, was wir an Guten tun können, wird von Gott übertroffen. Richtig? Warum denken wir manchmal Gott aus untermenschlichen Maßstäben? Ich könnte jetzt weitergehen in diesen Punkten. Und ich könnte zu schwierigeren Punkten kommen. Ich könnte euch fragen, was passieren würde, wenn euer Kind zum Mörder wird. Und ich glaube dennoch, dass einige von euch sagen würden, hoffentlich die meisten, das bleibt mein Kind. Ja, es hat vielleicht sein ganzes Leben weggeworfen. Es hat vielleicht das Schlimmste getan, was es tun konnte. Aber ich werde nicht aufhören, dieses Kind zu lieben. Warum denken wir, Gott ist da drunter, unter diesem Maßstab? Ist das nicht total seltsam, dass wir es nicht einmal schaffen, von uns selbst auf Gott zu schließen und zu sagen, Gott muss größer sein als meine Liebe? Von uns selbst auf Gott zu schließen und zu sagen, Gott muss größer sein als meine Barmherzigkeit. Das ist ein großes Problem unter Christen, was mit einem Gottesbild zu tun hat. Mit einem Gottesbild, das sagt, Gott ist primär interessiert an der Befolgung von Regeln. Ich glaube, Gott ist nicht primär interessiert an der Befolgung von Regeln. Weil ich glaube, dass auch du bei deinem Kind nicht primär daran interessiert bist, ob es Regeln befolgt. Wenn das so ist, dann tust du mir leid. Wenn ein Hauptziel für dein Kind ist, dass es dir gehorcht, dass es unter deinen Fittichen ist, am besten bis es 80 ist, dass es im Staub kriecht, wenn es was falsch gemacht hat, und dass es dir die Stiefel leckt, dann hast du eine zerstörte Eltern-Kind-Beziehung. 100%. Denn dann verpasst du das Wesentliche, was Gott eigentlich in diesen Menschen gelegt hat. Und das ist nicht ein Sklave zu sein, sondern frei zu sein. Warum bringe ich diesen Einstieg? Nun, weil wir manchmal ein riesiges Problem haben mit der Treue Gottes. Mit der Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht. Und ich glaube, es gibt so perverse Bilder von der Treue Gottes, dass es wichtig ist, sich auf biblische Maßstäbe zu stellen und sich zu fragen, ohne meine menschlichen Ausflüchte da reinzubringen, ohne meine menschlichen Umwege da reinzubringen, was sagt die Bibel über die Treue Gottes? Ich möchte einen Vers lesen heute oder ein paar Verse, nur ein ganz kleiner Abschnitt, über den ich ein bisschen nachdenken möchte mit euch, aus dem 2. Timotheusbrief. 2. Timotheus Kapitel 2, die Verse 11 bis 13. Paulus schreibt hier an einen jungen Menschen, so wie wir auch zwei junge Menschen heute schon geehrt haben. Ihr seid noch länger jung geblieben als Timotheus, aber ich meine, was sind die paar Jahrzehnte gegen die Ewigkeit, ne? Und er schreibt hier an einen jungen Mann, Timotheus, und gibt ihm Ratschläge. Und einer dieser Ratschläge in Kapitel 2, ab Vers 11, klingt folgendermaßen. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, dann bleibt er dennoch treu. Er kann sich nicht selbst verleugnen. Okay. Über diesen Abschnitt möchte ich drei Dinge sagen. Und bevor wir zu diesen drei Dingen kommen, die für mich essentiell sind für Treue, ich versuche heute relativ tief in diesen Begriff Treue reinzugehen, müssen wir erst einmal klären, was gut ist beim Bibelstudium, worüber spricht er da? Also, wenn du eine Studienbibel zu Hause hast oder das Internet, dann lohnt es sich manchmal, auch wenn du kein Altgriechisch sprichst, mal nachzugucken, wenn da ein Wort ist, das vieles bedeuten könnte. Ja, was bedeutet das denn wirklich? Also treu. Was bedeutet denn Treue? Wenn ich jetzt fragen würde, dann würde ich wahrscheinlich 10 oder 20 verschiedene Antworten kriegen, wie wir diesen Begriff füllen. Die einen würden sagen, ja, Treue heißt, ich, keine Ahnung, ich gehe nicht fremd. Oder, ja, Treue heißt, ich bleib bei jemandem. Oder Treue heißt, ich stehe zu meinen Versprechen. Also, es kann ja alles Mögliche heißen. Was sagt denn die Bibel über Treue? Und der Begriff Treue ist deswegen sehr interessant, weil er mit einem anderen Begriff verwandt ist, der für uns essentiell ist als Christen. Wer von euch weiß, was das griechische Wort Pistis oder Pisteo bedeutet? Anton, du darfst nichts sagen. Wer von euch weiß, was Pistis oder Pisteo bedeutet? Mal Hand hoch. Wer von euch, ist jetzt nichts, was euch beschämen sollte. Okay, was bedeutet Pistis oder Pisteo? Genau, das ist das Wort für Glaube. Okay, also Pistis oder Pisteo. Pisteo ist das Verb, ich glaube. Pistis heißt Glaube. Okay. Wisst ihr, was hier das Wort für Treue ist? Pistos. Das ist dasselbe Wort. Also dasselbe Wort, das hier verwendet wird für Treue, übrigens nicht nur bei Paulus, ich erkläre gleich, wo der Begriff noch vorkommt, aber dasselbe Wort, das wir für Glauben haben, ist das Wort für Treue. Aha, okay, das sollte uns schon mal vielleicht in eine bestimmte Richtung lenken. Es gibt ja dann auch das Wort untreu, das ist dann apisteo. Und dann gibt es noch ein Wort, das hier wichtig ist in diesem Text, und das hat mit verleugnen zu tun. Und dieses Wort verleugnen, wenn man es aus dem Griechischen übersetzt, dann heißt das eigentlich nicht so sehr wie, ja, ich stehe nicht zu dir oder so etwas, sondern das Grundverb hier für verleugnen heißt so etwas wie ablehnen oder Nein sagen. Also diese beiden Worte hat der Paulus nicht erfunden. Paulus verwendet ja eine Sprache, die es ja schon zur Zeit der Griechen gab und der Römer. Das heißt, diese Begriffe kommen auch in der Gesellschaft vor. Der Treuebegriff zum Beispiel, der kommt ganz viel in der Juristerei vor. Also der Begriff Pistos, der kam dann in der Juristerei vor, wenn es darum ging, naja, muss jemand einen Rechtsvertrag einhalten. Also ich habe einen Vertrag gemacht, ich habe ein Wort gegeben, mündlich, war auch schon gültig im Römischen Reich, einen mündlichen Vertrag zu machen. Und wenn ich einen Vertrag gemacht habe, dann muss ich dazu stehen. Und wenn also jemand dann vor Gericht kam und sagte, der hat seinen Vertrag nicht gehalten, dann ist der apistos. Der ist untreu zu dem, was er vertraglich festgelegt hat. Und jemand, der seinen Vertrag hält, der ist pistos. Der ist also dem Vertrag gemäß treu. Wir kommen gleich dazu, warum das so wichtig ist, diesen Kontext zu betrachten. Und dieses Wort arneomai, dieses Wort für ablehnen, auch das kam im Rechtsstreit vor. Aber auch im Alltag. Also ich kann einfach sagen, jemand bietet mir zum Beispiel einen Vertrag an. Ja, sagt, hey, möchtest du einen Vertrag mit mir eingehen? Und ich sage, nein. Das ist dann dieses Wort für verleugnen. Also es ist sehr interessant. Beide Begriffe sind hier auch juristische Begriffe. Okay? Also verleugnen heißt hier nicht so sehr wie, oh, ich kenne dich nicht. Sondern verleugnen hier heißt einfach nur, ich lehne ab. Okay? Ich sage nein. Und pistos bedeutet, meinem Ja gegenüber bin ich treu und meinem Nein gegenüber bin ich treu. Okay. Haben wir schon mal ein paar Begriffe geklärt. Warum ist das so entscheidend? Die ganze Bibel ist voll von Bünden, die Gott mit dem Menschen eingeht. Was sind denn so Bünde, die ihr kennt aus der Bibel? Wo geht Gott einen Bund ein mit Menschen? Ihr dürft ein bisschen was sagen, damit ihr ein bisschen Kalorien abbauen dürft und Hitze und so. Ne? Okay, Noah, Regenbogen, genau. Das ist ein Bund übrigens, den er nicht mit Noah eingeht. Den geht er mit der Erde ein. Sehr interessant. Also den Vertrag, den er da macht, ist ein Vertrag nicht mit Noah, sondern mit der Erde. Ich werde nie wieder diese Flut über die Erde schicken und es wird Gesetzmäßigkeiten für die Erde geben, die ich niemals auflösen werde. Zum Beispiel Sommer und Winter. Ja? Okay, was gibt's noch? Bünde, die Gott eingeht. Also bei Noah mit der Erde. Mhm. Abraham, ein Bund, genau. Gut. Die Bergpredigt, okay. Müssen wir überlegen, ob das ein Bund ist. Die Bergpredigt ist zunächst einmal eine Verkündigung. Naja, der bekannteste Bund für die Juden ist vermutlich Sinai. Ne? Die 10 Gebote und die Gesetze Gottes, die er ihnen gegeben hat. Der Bundschluss am Berg Sinai. Also es gibt verschiedene Bünde. Auch mit David schließt Gott einen Bund und so weiter. Und dann gibt es einen essentiellen Bund für uns. Naja, gut. Ist jetzt nicht so schwierig. Ne, die Kinderstundenantwort. Jesus. Ne? So, was ist grün und hüpft durchs Gras? Und in der Kinderstunde, Jesus. Das heißt, mit Jesus hat er auch einen Bund gemacht. Mit uns. Und die Frage ist, verstehen wir den Bund in Jesus Christus? Verstehen wir das Versprechen in Jesus Christus, das Gott uns gegeben hat? Denn es ist ein Vertrag, der von Gottes Initiative ausging. Gott hat einen Vertrag geschrieben mit dir und mir. Ich hoffe, dir ist das klar. Der Vertrag liegt schon vor. Und um diesen Vertrag gültig zu machen, mussten die anderen Verträge zerrissen werden. Die haben sich nämlich ein bisschen gebissen, diese Verträge. Also wenn du einen Vertrag hast, ja, zum Beispiel, der wird dir vorgelegt, wenn du ein Auto kaufst, ja, und da ist eine Summe drauf, die du zahlen musst. Und da ist ein Zeitraum, wie du das abzahlen musst. Und Sonderzahlung, die du tilgen kannst. Und dann redest du nochmal mit deinem Autoverkäufer, in meinem Fall zum Beispiel, weil es mein Schwager ist. Und dann sage ich, können wir noch ein bisschen was machen? Irgendwie, ne, vielleicht so ein bisschen noch was. Die Zahlen so ein bisschen runter und so, ja. Und dann reden wir ein bisschen und er sagt, na gut, okay. Machen wir nochmal einen Vertrag, ja. Gehen wir ein bisschen runter mit der Summe. Neuer Kaufvertrag. Was ist denn mit dem alten Kaufvertrag? Ist der dann gültig? Muss ich dann beide Summen zahlen? Nee. Der alte Vertrag ist ungültig, der neue Vertrag wird gültig. Okay? Das bedeutet, in Jesus haben wir einen Vertrag. Für uns sind die alten Verträge auch gar nicht so entscheidend. Manche Christen reden immer vom alten und neuen Bund. Wir waren gar nie in einem alten Bund mit Gott. Wir sind nämlich nicht aus dem Judentum. Also diesen Vertrag im Alten Testament, der wurde mit Juden geschlossen. Mit anderen Völkern wurde der nämlich gar nicht geschlossen. Die hatten gar keinen Anteil an diesem Bund. Und das bedeutet, Gott bringt uns einen Vertrag. Und dieser Vertrag heißt, ich habe alles bezahlt. Das steht da. Also wenn ich so über den Autokauf reden würde, ja, dann würde auf diesem Vertrag stehen, ist bereits bezahlt, du kriegst dein Auto, kannst es da und da abholen, unterschreiben bitte. Das ist der Vertrag. Ist das nicht ein guter Vertrag? Das ist einer der besten Verträge, den es gibt. Der beste Vertrag vermutlich, den der Mensch jemals vorgelegt bekommen kann. Es ist bereits alles bezahlt und man sucht danach Klauseln. Ne? So, ja, aber wo ist das Kleingedruckte? Ne? Ja, aber nicht, wenn ich schon mal bei einem anderen Autohändler gekauft habe. Dann gilt das nicht. Doch, gilt auch. Okay, vielleicht ist die Klausel, ja, aber wenn ich jetzt mit dem Auto schlecht umgehe. Nee, auch nicht. Du kriegst das Auto umsonst. Punkt. Das ist der Vertrag. Und der alte Vertrag sagte, das funktioniert nicht so. Der alte Vertrag sagte, du musst zum Beispiel alles richtig machen. Du musst das Gesetz halten. Du musst gerecht sein vor Gott. Dann Auto. Diesen Vertrag müssen wir verstehen. Und dieser Vertrag ist radikal, der durch Jesus Christus mit uns geschlossen wurde. Was passiert, wenn wir diesen Vertrag falsch verstehen? Wir haben plötzlich zwei Verträge vorliegen und wir versuchen, die irgendwie zu vermischen, die irgendwie zu vermengen miteinander. Und es funktioniert nicht. Was passiert, wenn ein Mensch untreu ist? Ich versuche mal, oder ich habe ein bisschen über diesen Begriff nachgedacht oder auch ein bisschen über psychologische Sachen. Was bedeutet es eigentlich, wenn ein Mensch untreu ist? Wann sage ich zu einem Menschen, du bist ein untreuer Mensch? Wenn diese Person, das ist ein Fachbegriff, aber ich erkläre den, wenn diese Person nicht holistisch ist, das bedeutet, wenn diese Person keine Einheit bildet, was meine ich damit? Eine Person ist dann untreu oder unbeständig, wenn ich das Gefühl habe, in einer Situation tut sie so, in einer Situation ist sie der freundliche Christ, der die richtigen Vokabeln auspackt, in der anderen Situation ist sie aber völlig abgetrennt von Gott, will von Gott nichts wissen in seinem Leben und redet vielleicht sogar schlecht über Gott und die Christen und so weiter. Das wäre sehr komisch, oder? Dann würde ich mich fragen, aber wer von beiden bist du jetzt? Also bist du jetzt die Person am Sonntag? Oder bist du jetzt die Person am Montag? Was ist denn dein wahres Ich? Was passiert, wenn jemand untreu wird? Diese Person steht nicht mehr zu sich selbst. Jeder, der das schon mal erfahren hat, wirklich tief enttäuscht zu werden von einer Person, der weiß, dass ein großer Effekt ist, plötzlich verstehe ich nicht mehr, wer der andere ist. Ich dachte immer, ich kenne dich. Ich dachte immer, ich kenne dich. Warum? Wie lernen wir jemanden kennen? Durch Beständigkeit. Richtig? Wenn sich eine Person jedes Mal anders verhält, dann bin ich verwirrt. Ist übrigens in der Kindererziehung ganz wichtig. Kinder zum Beispiel, die unter manischen Eltern aufwachsen, haben unglaubliche Schwierigkeiten später im Bereich von Sicherheit. Warum? Weil sie nie gewusst haben, wer ist eigentlich meine Mutter? Wer ist mein Vater? Es war unberechenbar für sie, in welchem Gemütszustand ich jetzt dieser Person begegne. Konsistenz und konstantes Leben, konstanter Charakter führt dazu, dass wir einen Menschen kennenlernen können. Dass wir wissen können, okay, der verhält sich immer so, dann ist das wohl seine Persönlichkeit. Jemand, der mal freundlich ist, das ist nicht seine Persönlichkeit. Jemand, der hervorstechend freundlich ist, das ist seine Persönlichkeit. Und das heißt, wenn eine Person untreu wird, dann frage ich mich plötzlich, wer bist du eigentlich? Wer bist du wirklich? Stehst du jetzt zu deinem Wort oder nicht? Bist du das, was du immer gesagt hast, dass du bist? Oder bist du jetzt plötzlich jemand anders? Hast du mir etwas vorgespielt? Und sieht es in deinem Herzen eigentlich ganz anders aus? Oder passen deine Worte zu deinem Herzen? Ich glaube, das ist ein ganz großer Effekt von Untreue. Neben all den Verletzungen, die natürlich damit einhergehen. Treu sein bedeutet, eins zu sein. Das ist ja auch in der Ehe so, ne? Also ich meine, dieser Begriff des Einssein ist ja auch ein interessanter Begriff. Auch hier geht es ja darum, eine Einheit zu werden in einer Beziehung. Das bedeutet, auch als Ehepaar gilt es darum, gewisse konstante Linien zu fahren. Zu wissen, hey, wir wissen, was wir uns gegenseitig versprochen haben. Ich weiß, was der andere leisten kann und was er auch nicht leisten kann. Und darauf verständigen wir uns. Und darin finden wir Sicherheit, weil wir uns nicht jedes Jahr neu fragen müssen, ja, wollen wir noch weitermachen oder nicht? Oder wie sieht's aus? Ne? Stell dich mal vor, der Kinderwunsch zum Beispiel wird alle 2 Wochen neu besprochen. Ja, man will 2 Kinder. Ja, nächste Woche, ja, ich will lieber 5 Kinder. Ja, dann, ja, ich will lieber 3 Kinder. Ja, da entsteht keine Treue, weil ich nicht weiß, was willst du eigentlich? Und damit ist auch diese Art von Beziehung kaum möglich, weil es auch für Beziehungen konstante Linien braucht. Wenn wir Gott zu einem Gott machen, der mal so sagt und mal so sagt, dann machen wir aus Gott verschiedene Personen. Und zu Recht fragen manche Menschen, der Gott des Alten Testamentes kann doch nicht der Gott des Neuen Testamentes sein. Ich verstehe die Frage. Ich verstehe die Frage. Wie kann es sein, dass Gott im Alten Testament Menschen abschlachtet Und im Neuen Testament predigt er Liebe. Das ist keine so einfache Frage. Aber ich glaube, es hängt ganz viel damit zusammen, wie wir Gott präsentieren. Ich sehe im Alten Testament einen Gott, der wirklich viele Schmerzen erleiden muss. Der wirklich viel enttäuscht wird. Der wirklich viel versucht, um seine Kinder auf den richtigen Weg zu führen. Und der aber auch nicht alles durchgehen lässt. Und auch da fährt Gott eine klare Linie. Und diese Linie hört ja im Neuen Testament nicht auf. Jesus sagt einmal, ich entferne nicht ein Jota, also den kleinsten Buchstaben, nicht ein Jota entferne ich vom Gesetz. Das, was Gott gesagt hat, das ist wahr. Stehlen ist immer noch falsch, Lügen ist immer noch falsch, Lästern ist immer noch falsch. Aber der Vertrag in Bezug auf dieses Gesetz ändert sich. Also im Fall von dem Auto, es geht immer noch ums selbe Auto. Aber der Preis wird ein anderer. Die Bedingungen werden andere. Das, was Gott sagt und tut, das gilt immer. Aber wie wir zu Gott kommen dürfen, was das bedeutet, mit Gott zu leben, diese Bedingungen ändern sich. In diesem Vers ist doch sehr interessant, dass drin steht, wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. Und es kommt die Begründung, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn wir das mal übersetzen, das, was wir vorher gesagt haben, dann steht da, Gott kann dir gegenüber nicht untreu sein, weil er zu sich selbst nicht Nein sagen kann. Das bedeutet, die Treue Gottes ist nicht eine launische Entscheidung, wo Gott heute mal sagt, ja, die Kroaten haben mir ein bisschen zu wild gefeiert gestern, jetzt bin ich heute schlecht drauf und jetzt bin ich ein bisschen ungeduldig heute mit dir. Gottes Treue entspringt seinem Wesen. Deswegen ist das so entscheidend. Auch unsere Treue entspringt ja unserem Wesen. Das habe ich eben versucht zu erklären. Das heißt, wenn wir treu sind, geht es darum, wer bin ich eigentlich? Stehe ich zu dem, wer ich bin? Bin ich eine einheitliche Person oder bin ich immer jemand anders, je nachdem, wann es mir was bringt? Gott ist treu. Das bedeutet, er ist eins. Er ändert sich nicht. Er wird sich niemals ändern. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn sich Gott nicht ändert und Gott bestimmte Eigenschaften oder Propositionen hat, zum Beispiel Gott ist die Liebe, dann wird er nicht aufhören zu lieben, denn er kann zu sich selbst nicht Nein sagen. Verstehen wir das? Gott kann nicht aufhören zu lieben. Es ist ja nicht seine Entscheidung zu lieben. Er ist die Liebe. Und er kann zu sich selbst nicht Nein sagen. Das heißt, egal wie sehr du versagt hast, egal wie tief du im Matsch liegst, egal was für einen Bockmist du geschossen hast, er kann nicht aufhören, dich zu lieben. Er ist die Liebe. Das müssen wir verstehen. Er kann und wird nicht aufhören, dich zu lieben. Er kann zu sich selbst nicht Nein sagen. Er ist Gott. Und ich meine, es gibt Gleichnisse en masse, die Jesus uns dazu gibt. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Gleichnis von der verlorenen Perle und so weiter und so fort. Ich meine, wenn Jesus eins gezeigt hat, dann ein Gott, der alles tut, um dir nachzugehen. Der bereit ist, alles zurückzulassen, alles aufzugeben, um dir nachzurennen, obwohl du dumm bist. Ich meine, das ist eine Botschaft von Jesus, oder? Also er sagt nicht, ja, da ist mein Lieblingsschaf weggelaufen, das ja noch nie einen Fehler gemacht hat. Und jetzt hole ich es zurück. Aber für das andere, für das Schaf Hans-Dieter irgendwas, wäre ich nicht weggelaufen, weil der macht immer Mist. Nee. Die anderen 99, die waren klug, die sind geblieben. Das dumme Schaf, dem ist er nachgegangen. Warum? Weil er zu sich selbst nicht Nein sagen kann. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann nicht sagen, ich bin jetzt jemand anders. Deswegen ist der Name Gottes, ich bin, der ich bin. Und das gibt meinem Leben eine unglaubliche Sicherheit. Ich wache nicht mehr morgens auf und frage mich, liebt mich Gott heute noch? Das ist völlig unabhängig von dem, was ich getan habe. Völlig unabhängig. Es hängt nur davon ab, wer Gott ist. Und wenn ich verstanden habe, wer Gott ist, dann weiß ich, was er zu mir sagt. Wenn ich sein Wort lese und weiß, Gott ändert sich nicht, dann weiß ich, was er zu mir sagt. Und ich weiß, dass ich jeden Morgen aufwache und Gott sagt, meine Gnade ist jeden Morgen neu. Punkt. Punkt. Ohne Wenn, ohne Aber, ohne Klausel, aus dem Wesen Gottes heraus, meine Gnade ist jeden Morgen neu. Nun, könntest du einmerken, aber in diesem Text steht auch, wenn wir Gott verleugnen, verleugnet er uns. Also kann Gott Nein sagen zu dir? Ja, Moment. Wenn wir nochmal diesen Vers lesen und übersetzen ins Deutsche als ein Nein sagen. Wenn wir zu Gott Nein sagen, ich schreibe den Vers mal um, okay? So wie ihn manche sich vielleicht in erster Linie wünschen würden. Wenn du zu Gott Nein sagst, sagt er zu dir trotzdem Ja. Das stimmt auch irgendwie, ne? Jetzt formuliere ich ihn mal anders. Wenn du zu Gott Nein sagst, zwingt er dich trotzdem zu einem Ja. Würden wir das? Glauben wir das? Würden wir das wollen? Wenn du zu Gott Nein sagst, zwingt er dich zu einem Ja. Also angenommen beim Autokauf, ja, ich habe meinem Schwager gesagt, ich möchte einen Toyota Prius, eines meiner Lieblingsautos. Und ich habe es mir anders überlegt, ich möchte doch lieber einen Peugeot. Ja? Dann wäre ich zwar exkommuniziert aus meiner Familie, aber ich gehe zu meinem Schwager und sage, ich möchte doch jetzt lieber keinen Prius kaufen, ich möchte einen Peugeot. Und er würde sagen, ich zwinge dich jetzt einen Prius zu fahren oder ich bringe dich um. Wäre das so das, was wir uns wünschen würden? Nein. Was hier steht ist, wenn wir Nein zu Gott sagen, ist er auch zu sich selbst treu. Warum? Gott hat dich aus Liebe geschaffen. Und das ist eine große philosophische Frage. Ich habe jetzt angefangen, Videoreihen dazu zu drehen für unseren Kanal über die Frage des freien Willens. Das ist eine sehr schwierige Frage. Aber meine Überzeugung ist, Liebe ohne Freiheit funktioniert nicht. Es muss eine gewisse Freiheit geben, sonst ist Liebe eine Farce. Und das heißt, wenn Gott sagt, ich zwinge dich zu einem Ja, und wir aber in seinem Ebenbild geschaffen sind, was nicht heißt, dass Gott irgendwie, keine Ahnung, ein weißer Europäer mit Glatze ist oder sowas, ja, sondern wir haben dasselbe Wesen Gottes. Wir sind fähig zur Rationalität. Wir sind fähig zu moralischen Entscheidungen. Wir sind fähig zur Liebe. Dann bedeutet das, Gott hat uns nicht geschaffen, damit wir seine Sklaven werden. Das ist eine ganz schön schwierige Theologie, die aber im Großteil der Kirchengeschichte verbreitet ist. Die klingt gefährlich, ich sage es dir trotzdem. Es nennt sich Theosis. Und Theosis bedeutet, ganz kurz zusammengefasst, Gott wurde Mensch, damit der Mensch vergöttlicht wird. Es klingt komisch, es ist auch nicht gemeint wie im Sinne von dem Teufel, der den Menschen einreden wollte, du kannst sein wie Gott. Aber selbstverständlich ist der Auftrag, dass wir vergöttlicht werden. Warum? Wir sollen in das Ebenbild Jesu Christi verwandelt werden. Gott sagt, ich bin heilig, also sollt ihr heilig sein. Es gibt unzählige Verse, in denen Gott sagt, ich möchte, dass ihr seid wie ich. Nicht im Sinne von, dass wir dann allmächtig sind und allgegenwärtig und allwissend, aber dass wir sein Wesen tragen, dass wir vergöttlicht werden in das Wesen Gottes hinein. Das ist das Ziel für den Menschen. Und das heißt, wenn Gott dich jetzt zwingen würde, dann kann er dich zu einer Marionette machen. Das macht er nicht, weil es dem Wesen seiner Liebe widerspricht. Du bist zwar dafür geschaffen, aber du musst dieses Ziel nicht erreichen. Auch das ist die Treue Gottes. Gott ist sich selber treu. Schon im Garten Eden hat er etwas gesagt. Er hat gesagt, ich gebe euch Leben im Überfluss, aber ich gebe euch auch Tod. Als Wahl. Ich gebe euch Leben im Überfluss, aber ich gebe euch die Möglichkeit für Tod. Und später bei Mose und Josua wird das wiederholt. Ich lege euch vor Segen und Fluch. Ihr müsst nicht Segen wählen. Ihr müsst nicht Gott nachfolgen. Ihr dürft auch anders, weil Gott sich selbst nicht verleugnet. Gott hat gesagt, ich schaffe ein Gegenüber, keinen Sklaven. Die Engel sind dienstbare Geister. Und wisst ihr, was über die abgefallenen Engel gesagt wird? Sie haben keine Chance. Keine Chance. Keine Vergebung, keine Gnade. Auch hier ist sich selbst Gott treu, denn Gott ist gerecht. Jetzt könnten wir uns fragen, aber warum liebt dann Gott die Engel nicht? Weil die Engel kein Gegenüber sind. Die Engel sind gemacht als Diener. Das ist ihre Aufgabe. Deine Aufgabe ist das nicht. Diener hat Gott bereits. Engel. Du bist für was ganz anderes geschaffen. Du bist geschaffen für Liebe und Gemeinschaft. Mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir sind auch Diener Gottes, aber es ist nicht unsere Identität. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Ich nenne euch Freunde. Unsere Identität ist nicht, ein Diener zu sein. Ich meine, selbst in der Liebesgemeinschaft diene ich ja dem anderen. Das ist ein Teil von Liebe, aber es ist nicht meine Identität. Meine Identität ist, ein Kind Gottes zu sein. Und meine Kinder müssen auch im Haushalt mithelfen. Aber es ist nicht die maßgebliche Beziehungsart, die wir leben. Ständig Aufgaben auszutauschen. Das ist nicht der Kern dieser Beziehung. Also, erst einmal, um nochmal zusammenzufassen, wo wir jetzt gerade stehen. Treue bedeutet also erst einmal, eins zu sein, zu sich selbst zu stehen. Und zweitens bedeutet Treue, das, was ich tue, geht aus meinem Charakter, aus meinem Sein hervor. Das ist bei Gott so, das ist bei uns so. Du wirst langfristig in einer Ehe zum Beispiel nicht diese Beziehung gesund pflegen können, wenn du nicht realisierst, wer du bist. Wenn du ein Traumbild von dir selbst hast, und die Bibel sagt das im Neuen Testament, wer sagt, er hat keine Sünde, der belügt sich selbst. Wenn du ein Traumbild von dir selbst hast und nicht bereit bist, an dir selbst zu arbeiten, dann bemitleide ich deinen Partner. Sag ich ganz ernst. Wir haben die Aufgabe, ins Ebenbild Gottes verwandelt zu werden. Aber es ist kein Automatismus. Wir dürfen daran mitwirken. Gott zwingt dich nicht zu werden wie er. Gott zwingt dich nicht zu werden wie Jesus Christus. Du sollst es, aber er zwingt dich nicht. Und das heißt, wir dürfen mitwirken an der Umgestaltung unseres Seins. Und dieses Mitwirken ist ja genau das, was die Bibel ins Zentrum stellt, nämlich der Glaube. Unser Mitwirken liegt darin, Gott zu vertrauen und im Vertrauen das zu tun, was er uns sagt. Das ist das, was wir tun dürfen. Wir dürfen nicht einfach nur dienen oder Knecht sein. Wir dürfen an uns selbst erleben, wie Gott in und durch uns Gestalt gewinnt. Ist das nicht total krass? Wir machen uns viel zu wenig Gedanken darüber, ihr Lieben. Viel zu wenig. Ich glaube, ganz oft sehen wir diese Dinge so oberflächlich. Ist dir klar, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, nicht irgendeine Idee, der lebendige Schöpfer des Himmels und der Erde in dir lebt? Lass das mal kurz sacken. Auch für diesen Moment jetzt. Gott lebt in mir. Nicht irgendwie nur ein Same oder seine Idee oder sein Wort. Gott selbst lebt in dir und hoffentlich gewinnt Gestalt in dir. Ist das nicht ein treuer Gott? Das ist doch ein treuer Gott. Der ist noch nie weggelaufen vor dir. Ich sag dir eins, Gott ist noch nie vor dir weggelaufen. Nie. Es gibt keinen Moment, wo du deine Hand ausgestreckt hast und Gott gesagt hat, oh, bläh. Ja, aber so oft denken wir von Gott so. Versteht ihr? Manche von uns denken über uns selbst so, weil wir uns selbst anklagen, weil wir sehr perfektionistisch sind. Und ganz ehrlich, manchmal denken wir auch über andere Menschen so. Ja, also ganz ehrlich, also über den kann der Gott nicht glücklich sein. Doch kann er. Vielleicht mehr als über dich. Schaut euch die Gleichnisse von Jesus an, die Geschichten, die Jesus erzählt. Von dem stolzen Pharisäer, der sein Geld abgibt und sagt, oh. Oder der Pharisäer, der sich umguckt und sagt, oh, zum Glück, Herr, hier ist mein frommes Gebet, zum Glück bin ich nicht wie dieser Sünder. Aber der Sünder ist geliebt. Und Jesus sagt, dann bin ich nicht für diesen Pharisäer gekommen. Ich bin für den Sünder gekommen. Denn der Arzt kommt für die Kranken. Versteht ihr, das ist die Treue Gottes. Die Treue Gottes ist nicht, oh, du bist ein richtig guter Christ, na, dann halte ich zu dir. Die Treue Gottes ist, ich kann nicht anders, als dem Menschen nachzugehen. Aber wenn dieser Mensch da steht und sagt, ich brauche Gott nicht, okay, dann probier es alleine. So oft, glaube ich, sind wir in Gefahr, in einen Modus zu kommen, in dem eine Liebesbeziehung und ein sich Freuen an Gott wird zu einem religiösen System, in dem wir versuchen zu leisten. Das hat Gott nie beabsichtigt. Der dritte Punkt. Gott lässt dich nie fallen. Das ist seine Treue. Also wenn treu zu sein bedeutet, man ist eine Person, die zu sich selbst steht. Und Treue bedeutet, Gott, alles was Gott tut, geht aus seinem Charakter hervor, der sich nicht ändert. Dann bedeutet das, Gott lässt dich nicht fallen. Wenn wir mitgestorben sind, werden wir mitleben. Nicht können, werden. Wir alle sind gestorben. Wir alle sind gestorben, indem wir Jesus Christus angenommen haben als unseren Herrn und Erlöser. Da ist unser alter Mensch gestorben. Und die Bibel sagt, Gott ist treu. Wenn er dich sterben lässt, lässt er dich auch leben. Wenn wir standhaft ausharren, werden wir mitherrschen. Wenn wir festhalten, und das ist ja dieses tolle Wort an Treue und Glaube, wenn wir Pistis haben, also dieses Vertrauen auf Gott, wenn wir unser Leben wieder und wieder und wieder auf Gott werfen, dann werden, nicht können, dann werden wir mitherrschen. Nicht nur dann werden wir erlaubt sein, als Diener zu sein. Wer das denkt, der sollte nochmal das Gleichnis vom verlorenen Sohn lesen. Der über sich selbst sagte, ich werde zu meinem Vater gehen und werde in den Staub fahren und werde sagen, ich bin ein unnützer Knecht, ich möchte gerne in deinem Haus dienen. Und den Vater juckt das sowas von null, was der da sagt. Lest mal die Geschichte, der geht nicht mal drauf ein, was der da sagt. Der Sohn übt ja diesen Satz. Ich habe schon mal, glaube ich, über dieses Gleichnis gepredigt, da waren wir noch oben. Der übt diesen Satz richtig, ne? Und dann zitiert er den vor sich hin und dann kommt er zu seinem Vater und sagt, so, jetzt muss mein Satz raus. Und den Vater interessiert dieser blöde Satz gar nicht, dieses religiöse Geschwätz. Den interessiert, dass sein Sohn da ist und dass aus einem Toten ein Lebendiger geworden wurde und er macht ein Fest. Fertig. Den interessiert es gar nicht, dieses Geschwätz. Sondern er steht zu sich selbst. Er lässt sich nicht unten anfangen, er lässt sich mitherrschen. Wenn du dein Leben auf Jesus wirfst, dann wirst du am Ende nicht nur über dein Leben herrschen, sondern über vieles, was Gott dir gibt. Du wirst wieder etwas bekommen. Nämlich das, was schon von Anfang an gesagt wurde, zum Beispiel zu Kain. Kain, die Sünde klopft an. Du aber herrsche über sie. Du wirst wieder der sein, der du sein sollst. Nicht umhergetrieben von lauter Kräften, sondern du wirst stehen können in Jesus Christus. Wenn wir Nein zu Gott sagen, dann sagt er auch zu uns Nein. Aber wenn wir untreu sind, und das ist das Coole hier, er sagt nicht, wenn wir versagt haben, sagt Gott Nein. Das steht hier nicht. Hier steht nur, wenn wir Nein sagen zu Gott, dann sagt er auch Nein. Dann akzeptiert er unser Nein. Aber wenn wir untreu sind, das heißt, wenn wir nicht vertrauensvoll waren, wenn wir versagt haben, wenn wir nicht gehorcht haben, wenn wir nicht das getan haben, was Gott gesagt hat, was macht dann Gott? Dann bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht Nein sagen. Wenn du heute hier sitzt und versagt hast und du hast einen richtigen Bockmist geschossen und du bist vielleicht in einer schwierigen Phase und du bist krank oder schwach oder du hast auch irgendwie gerade nicht so Lust auf Gott und auf Gebet und sowas, dann sage ich dir eines. Gott ist treu. Ganz ehrlich, wenn wir Beziehungen manchmal so leben würden wie unser Gottesbild, da gäbe es keine einzige Ehe. Wenn wir uns gegenseitig immer fallen lassen würden, wenn man Fehler macht, da gäbe es keine einzige Ehe mehr in dieser Welt. Gott ist so viel größer. Ganz ehrlich, er hält deine Fehler aus. Er hat sie alle bereits ausgehalten. In Peitschenhieben und Schlägen und Spucke im Gesicht und Spott am Kreuz. Er hat deine Fehler bereits ausgehalten. Er hat sie bereits getragen. Der sitzt nicht mehr dran und sagt, oh, ich muss doch Schmerz leiden an seinen Fehlern. Er hat den Schmerz bereits gelitten. Und der Weg für dich ist frei. Wirf dein Leben auf Jesus. Das ist alles, was Gott von dir erwartet. Und der Rest fließt aus diesem Leben hervor. Der Rest fließt aus diesem Leben hervor. Zweiter Korinther 1, Vers 20, ich möchte noch einen Vers dazu lesen. Dort steht, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Das ist das Versprechen Gottes. Wenn er dir ein Versprechen gegeben hat, dann ist sein Wort zu diesem Versprechen ein Ja und ein Amen. Und wenn du nicht weißt, was Gott dir verspricht, dann lies die Bibel. Lies die Briefe des Neuen Testamentes, in denen dir Nachfolger von Jesus super erklären können, was Jesus für dich getan hat. Lies die Paulusbriefe, lies Petrus, lies alle anderen Autoren in der Bibel. Lies diese Briefe und verstehe, dass Gott dir zum Beispiel sagt, du hast Frieden mit ihm. Römer 5. Oder Römer 8, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, außer vielleicht dein eigenes Nein. Das haben wir schon besprochen. Aber keine andere Kraft, nicht mal deine Sünde, kann dich trennen von der Liebe Gottes. Nichts. Lies diese Versprechen, lies Epheserbrief. Du bist berufen in Jesus Christus. Du bist bereits ausgewählt in Jesus Christus und Gottes Gnadenwahl kann er selbst nicht verneinen. Kann er nicht. Steht in der Bibel. Seine Gnadenwahl kann er nicht aufheben. Wenn er sagt, ich will dich, dann will er dich. Und dann geht er dir nach. Wieder und wieder. Lass uns diesen Gott in unseren Herzen Gestalt gewinnen. Und ich glaube, wenn das geschieht, wenn wir verstehen, wer dieser Gott ist, dann bekommen wir eines, nämlich ganz tiefen Frieden. Wenn ich weiß, dass Gott treu ist und der sich nicht ändert, dann habe ich einen Anker in meinem Leben, der mich immer trägt. Egal, wie schlecht es mir geht, dann habe ich einen Anker. Amen.